Man braucht nur eine Insel, allein im weiten Meer. Man braucht nur einen Menschen, den aber braucht man sehr.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch, mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ein Gedicht von Mascha Kaleko, von mir gerade vorgelesen aus dem neuen Band 13 Gedichte, erschienen von Herausgeber Olli Wurm. Richtig, eurem Freund. Und damit herzlich willkommen in der Familienpackung am Freitag, frisch vom Küchentisch. Und bei uns liegen diese Gedichtbände häufiger mal auf dem Küchentisch und wir blättern da. Das klingt total, weiß ich nicht, schwedenromantisch irgendwie. Weiß auch nicht, wie ich da auf Schweden komme. Aber überall Gedichtbände rumliegen zu haben und darin immer so verträumt zu blättern. Aber so sind wir natürlich als Familie ja total, so habt ihr uns ja auch kennengelernt.
Wir haben das auch schon ein paar Mal gemacht.
Genau, wir haben das auch schon ein paar Mal gemacht, muss man dazu sagen. Und genau, ich sitze heute hier mit meiner Mutter Suse Schumacher, Psychologin, Gefährtin, Mama und
Mensch.
Superfrau, genau, und Mensch und von mir gerade als Superfrau geframed. Und ich, Paul Schumacher, Gartenlandschaftsbauer, Musiker und die jugendliche Komponente, wie es hier heißt. Welches Thema haben wir heute, Mama?
Und jetzt wird's lustig, weil wir haben die Liebe und das Meer oder die Meerliebe. Und warum sind das jetzt zwei Worte, die ich hier sage? Weil ich das falsche Heft gegriffen habe und irgendwann beim Vorbereiten dachte, hatte Olli nicht irgendwas von Meer gesagt? Naja, auf jeden Fall hatte ich das Liebesheft, das habe ich jetzt einfach gelassen und habe gedacht, was ist die Brücke von Meerliebe oder Liebe Meer?
Ja, pass auf. Und dann lass mich gleich noch einmal dieses Gedicht vorlesen, welches ich gerade zu Anfang zitiert habe.
Ja. Aber
man braucht nur eine Insel, allein im weiten Meer. Man braucht nur einen Menschen, den aber braucht man sehr.
Ja, super. Das wäre zum Beispiel Liebe, ja. Genau, ich habe dann noch ein bisschen weiter gedacht, weil am 2. Februar jedes Jahr feiern die Brasilianer die Königin des Meeres, Iemanja. Und das hat so, das ist ein Fest mit afrikanischen Wurzeln. Also die stehen dann auch vor dem Meer und da wird auch geopfert. Ich habe sowas mal mitgemacht, so mit Blumen und auch Früchten und Boote, also so kleine selbstgebastelte Boote, die da aufs Meer gebracht werden. Und diese großzügige Beschützerin der Fischer, wie sie auch genannt wird, ist eben auch die Beschützerin der Liebe. Und gleichzeitig ein Symbol für Fruchtbarkeit. Das macht ja auch irgendwie Sinn. Also da dachte ich, ist jetzt so eine kleine Klammer. Und da du mit Mascha Kaleko angefangen hast, konter ich jetzt für einen. Die anderen sind das weite Meer. Du aber bist der Hafen. So glaube mir, kannst ruhig schlafen. Ich steuere immer wieder her. Denn all die Stürme, die mich trafen, sie ließen meine Segel leer. Die anderen sind das bunte Meer, du aber bist der Hafen. Du bist der Leuchtturm, letztes Ziel. Kannst, Liebster, ruhig schlafen. Die anderen, das ist Wellenspiel. Du aber bist der Hafen.
Schön, schönes Gedicht.
Oder? Genau.
Ja, weiß irgendwie auch wieder, diese beiden Themen miteinander zu verbinden.
Ja, lustig, oder?
Ja, total spannend, weil mir ist auch definitiv aufgefallen, dass das Meer, als ob es mir nicht schon selbst aufgefallen wäre in meinem eigenen Leben, ein totaler Sehnsuchtsort ist. Es wurde hier auch in dem Gedichteband so ein bisschen darüber geredet, dass es vielleicht so amphibische Instinkte geben könnte, die einen da so verbinden mit dieser Ursuppe.
Man steht alles noch in den Genen.
Ja, genau, also aus der wir irgendwie stammen und auch dieses Weite an den Horizont blicken, das macht einem irgendwie, macht so diese Unendlichkeit endlich.
Und das Interessante ist, dass tatsächlich diese Meeresgeräusche oder Naturgeräusche im Gehirn viel besser verarbeitet werden können und der Rhythmus der Wellen, der ja, also jetzt nicht stürmisch, sondern wenn das wirklich so leises, plätscherndes Wasser ist, oder? Ne? Das ist die Frequenz eines ruhigen Atemrhythmus. Und es gibt sogar Zahnarztpraxen, die zur Schmerzlinderung, weil das geht tatsächlich so, Meeresrauschen einblenden, weil du dann eben nicht so stark spürst, wie der Bohrer dich bohrt oder weiß ich nicht. Also abschalten, loslassen, ohne Sorgen sein. Und das Meer ist auch wirklich als Naturlandschaft das meistgeliebte. Also die meisten Menschen sind am Meer super froh und glücklich.
Total. Genau, es geht viel um Freiheit. Es geht dann auch natürlich in diesen Gedichten häufig, auch gerade wenn wir in den Jahrhunderten ein bisschen zurückgehen, um Naturbeobachtung. Und gerade du hast die Wellen schon angesprochen, auch ist die Möwe tatsächlich relativ häufig irgendwie ein Objekt oder ein Teil dieser Beschreibung. Und ich finde es ganz spannend, weil die Möwe als Tier ja eigentlich heutzutage eher aus so Internetvideos bekannt ist, wie sie irgendwie Pommes sehr, sehr dreist aus irgendwelchen Tüten pickt.
Ja, und kleine Kinder erschreckt.
Genau,
und
kleine Kinder erschreckt. Und dieses Gedicht Die Möwe von Anna Ritter, das finde ich aber ganz schön, weil es so eine Selbstständigkeit der Möwe auch hervorhebt, tatsächlich. In hoher Luft die Möwe zieht auf einsamen, stolzen Wegen. Sie wirft mit todesmutiger Brust dem Sturme sich entgegen. Er rüttelt sie, er zerrt an ihr in grausam wildem Spiele. Sie weicht ihm nicht, sie ringt sich durch, geradeaus zum Ziele. O lass mich wie die Möwe sein, wie auch der Sturm mich quäle, nach hohem Ziel durch Kampf und Not, geradeaus, o Seele.
Oh wow. Schön, ja. Ich konnte mal mit Die Liebe von Matthias Claudius. Die Liebe hemmet nichts. Sie kennt nicht Tür noch Riegel und dringt durch alles sich. Sie ist ohn Anbeginn, schlug ewig ihre Flügel und schlägt sie ewiglich. Und man muss dazu wissen, ich bin quasi mit Matthias Claudius groß geworden. Also ich bin ja in Hamburg-Barmbek geboren oder habe da als in meinen ersten Jahren als Kind gelebt oder als Kleinkind. Und da war auch Matthias Claudius dort in der Nähe, in der Kirche, also in der, auf dem Friedhof lag der oder hatte der so seinen Gedenkstein. Und in diesem Heft über die Liebe, da steht über ihn, also dass er ein Familienmensch war, der hatte nämlich 6 Töchter und 6 Söhne.
Wow.
Und hat immer versucht, liebevoll und mit seinen Wertvorstellungen die Kinder auch zu erziehen. Und von dem ist überliefert, dass er sagt, und das ist an ein Brief an seinen ältesten Sohn Johannes von 1799, da sagt er, tue keinem Mädchen Leides und denke, dass deine Mutter auch ein Mädchen gewesen ist. Sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. Hänge dich an keinen Großen, sitze nicht, wo die Spötter sitzen, denn die sind die elendsten unter allen Kreaturen. Habe immer etwas Gutes im Sinn, dein treuer Vater.
Toll. Schöner Brief.
Irgendwie auch ein guter Brief.
Ein schöner Papa-Brief.
Ja.
Und ich will einmal auf deine persönliche Reiselust oder sagen wir mal dieses Fernweh, was dich ja häufig im
November, Oktober, November
so im Anfang des Herbstes oder auch so im fortgeschrittenen Herbst manchmal noch trifft, das hat ja für dich auch häufig damit zu tun, dass wir jetzt zum Beispiel in den vergangenen Jahren gemeinsam auf Ahnenreise gegangen sind, wenn man das so sagen kann, und das Grab meiner Großeltern, deiner Eltern besucht haben zum Beispiel, dann auch mal gemeinsam mit meiner Cousine, es war auch sehr schön, ein sehr familiärer Ausflug. Und was mir da immer aufgefallen ist, war tatsächlich, dass das Wetter ja immer, also wir hatten meistens Glück, glaube ich, wir haben jetzt nie so richtig üblen Sturm abgekriegt da oben, aber es war immer auf jeden Fall anders.
Schleswig, muss man dazu sagen.
Genau, Schleswig ist es. Es war auf jeden Fall immer andere Luft. Und da möchte ich jetzt von Kurt Tucholsky ein Gedicht vortragen, das heißt Luftveränderung. Und das finde ich, ja, fängt ganz schön ein, was so Reisen und auch das Ankommen an einem Sehnsuchtsort mit einem machen kann. Fahre mit der Eisenbahn, fahre, Junge, fahre. Auf dem Deck vom Wasserkahn wehen deine Haare. Tauch in fremde Städte ein, lauf in fremde Gassen. Höre fremde Menschen schreien, trink aus fremden Tassen. Flieh Betrieb und Telefon, grab in alten Schmökern. Sieh am Seine-Kai, mein Sohn, Weisheit still verhökern. Lauf in Afrika umher, reite durch Oasen, lausche auf ein blaues Meer, hör den Mistral blasen. Wie du auch die Welt durchflitzt, ohne Rast und Ruh, hinten auf dem Puffer sitzt, du. Ja, und das, ich glaube, das, also das war auf jeden Fall meine erste Reaktion auf das Gedicht auch. Und ja, einfach super schön.
Ja, ich habe ein Gedicht mitgebracht von Ludwig Scharf, der mir, sage ich ganz ehrlich, nicht so viel sagt. Der hat, jetzt muss ich mal gucken, normalerweise haben die ja auch immer noch die Daten drin, aber die haben sie, ja genau, hier vorne. Der ist 1864 in Meckenheim in der Pfalz geboren und 39 auf Schloss Patosfa bei Kaposvár in Ungarn. Ich hoffe, dass man das richtig, dass das so einigermaßen richtig war. Gestorben. Und das Gedicht geht so. Wenn wir allein und ungesehen, wenn wir allein und ungesehen so wärmend beieinander stehen, wenn die Pupille groß und Licht von blauem Glanz umringt, mir Liebe klug ins Auge spricht, bis Seele ganz in Seele dringt, wenn dann ein Arm voll Zärtlichkeit sich um den Hals mir schlingt, dass ich vor Wollust bebe, ja dann bin ich ein Vollblutmensch und weiß, wozu ich lebe.
Das ist echt, intensiv.
Das ist ganz intensiv, ne?
Ja, voll.
Ich hatte, als ich das zuerst gelesen habe, hier richtig so, war ich, also habe ich mich so ein bisschen erinnert an die ersten Momente mit deinem Vater auch, ne? Mhm. Also so diese ganz tiefe Liebe und das Glück und das Auflösen ineinander. Und die Autoren schreiben hier, wodurch wird ein Gefühl intensiver Lebendigkeit im Menschen ausgelöst? Wie findet es eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens?
Hm.
Und das Schreiben darüber, Ludwig Scharf zeichnet in seinem Gedicht ein lyrisches Ich, das beides für sich beantwortet. Er beschreibt dafür einen Moment innerer körperlicher und seelischer Zweisamkeit.
Hm.
Ja, das stimmt. Also man fühlt es richtig mit. Das ist interessant, ne?
Ja, und das Spannende finde ich, und da möchte ich noch einmal auf das Gedicht von Kurt Tucholsky zu sprechen kommen, dass du... Also wir beide fühlen das, aber natürlich jeweils auf für uns andere total eigene und total besondere Art und Weise. Und ich finde das Spannende, dass bei diesem Gedicht Luftveränderung wirklich zum Tragen kommt mit diesem letzten Wort, dass man sich selbst, auch hier zitiere ich aus dem Gedichteband, sich selbst überall hin mitnimmt.
Mhm. Ja.
So, also wenn du dir nicht erlaubst, und deshalb meinte ich eingangs zu dem Gedicht, an einem Sehnsuchtsort anzukommen, damit meine ich, glaube ich, richtig ankommen im Sinne von, ich bin da, ich bin da im Moment, und wie du ja auch schon mal beschrieben hast, und so geht's mir häufig ähnlich, bei Reisen brauche ich dann immer ein, zwei, vielleicht auch drei Tage, um wirklich dort anzukommen, wo ich mich dann befinde.
Mhm.
Also das kann man vielleicht so ein bisschen erklären, als ob der Körper dann schneller ist als das Empfinden.
Mhm. Ich habe einen meiner Lieblingsdichter mitgebracht, Erich Kästner, der hier ja auch um die Ecke gewohnt hat in Schöneberg oder Wilmersdorf. Und bevor ich das Gedicht gleich lese, das ist eher ein bisschen sachlich, also es heißt auch die sachliche Romanze, noch ein Wort von Erich Kästner, das eigentlich jetzt zeitlos ist, weil es eigentlich in diese Zeit auch passt. Die Ereignisse von 1933 bis 45 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Das hat er 1958 bei einer Tagung in Hamburg vor der PEN Deutschland, also zum Jahrestag der Bücherverbrennung, gesagt.
Mhm.
Und ich finde, da ist sehr viel Wahres dran, auch wenn ich so mit Erschrecken gucke, was gerade die AfD erstarkt und so weiter. Also was da gerade so draußen passiert. Dass ich immer denke, ja, bloß nicht aus den Augen verlieren und überlegen, wie können wir zusammengehen, die Demokratie beschützen und für die Demokratie kämpfen wollen. Ne?
Mhm.
Aber jetzt kommen wir zur sachlichen Romanze. Als sie einander 8 Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter. Da weinte sie schließlich. Und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon 4:15 und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen. Es ist eine gestorbene Liebe.
Mhm. Ja, auch spannend, weil es so ein bisschen mit diesen Alltagsszenen ja auch darauf anspielt, dass ja einfach so passieren kann. Und,
ja, und oft passiert auch, ne?
Also, genau, also ich spreche da aus Erfahrung, würde ich mal sagen. Also
ja, hoffe ich doch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das passiert dann manchmal einfach so. Und das ist.
Ja, du musst auch, also die Liebe und das Verliebtsein und es ist ja alles schön und gut, aber letztendlich ist das ja auch so ein ewiges Ringen zwischen ich und wir. Ja, also ich habe vielleicht andere Bedürfnisse als wir. Und wenn ich zu viel im Wir bin, ist das auch schon wieder nicht gut. Das heißt, es ist so eine permanente Pendelbewegung.
Großartig.
Und wenn beide im Wir sind, wunderbar. Aber wenn einer im Ich ist und der andere im Wir, dann wird schon wieder schwierig. Und dieses sich irgendwann, und das sage ich jetzt wirklich nach 31 Jahren Ehe und 33 Jahren mit deinem Vater zusammen sein, irgendwann sich dann auf Augenhöhe zu begegnen, mit dem Wissen, dass es Schwächen gibt, die ich selber habe, die der andere hat, aber dass es auch Stärken gibt. Und dass es schon auch was Besonderes ist, wenn man diesen ganzen Klippen unter Wasser, Felsen und was da alles so ist, wo man auch mal auf den Riff laufen kann, aber trotzdem es wieder hinkriegt, dass das Boot wieder fahrtüchtig ist. Und das ist halt, würde ich sagen, es ist nicht die romantische Liebe. Also ich würde jetzt heutzutage sagen, ich liebe deinen Vater immer noch, aber es ist nicht mehr so diese romantische Liebe. Es ist so eine, ich nenne das ja immer Gefährten sein, also ne, so auf Augenhöhe nebeneinander herreiten, wissen, was man an dem anderen hat, aber eben auch immer mal wieder für sich abbiegen, damit man jetzt nicht den Partner betrügen, sondern ich meine eher so auch dann wieder sein eigenes machen, um dann wieder in die Gemeinschaft zu kommen und zu sagen, guck mal, ich habe wieder was ganz Spannendes gelernt.
Ja, ich hoffe, dass ich immer mal an den Punkt komme, an dem ich sagen kann, ich bin jetzt 33 Jahre mit deiner Mutter zusammen. Auf jeden Fall ein spannender Satz und spannende Sätze, die liefere ich jetzt gleich hinterher und zwar diesem kurzen Auszug aus dem, naja, biografischen Teil, der immer zu den einzelnen Poeten und den Gedichten mit dabei steht. Also es war vor etlichen Jahren, da erblickte ich das elektrische Licht der Welt. Der Winter, der war so kalt und ich lag zu Hause rum, was sollte ich sonst machen? Ich hatte ja schon Beine, aber ich konnte noch nicht laufen. Und ich fror so vor mich hin, denn meine Eltern waren ausgegangen, der Ofen auch. Und da beschloss ich dann, ein Dichter zu werden. Denn alle berühmten Dichter haben ja in ihrer Jugend gefroren.
So. Echt, ist das so?
Und genau, mit dem jetzt im Hinterkopf lese ich einfach mal das Gedicht Gedanken an der Ostsee vor. Das spielt nämlich schön mit diesem Ich und Wir, wo du gerade hergekommen
und
bist.
Und wer hat das geschrieben?
Ja, das hören wir dann gleich.
Okay.
Wie wäre die Welt so wunderbar, umspült vom blauen Meere, wenn diese Welt, wie es einstmals war, ganz ohne Menschen wäre? Dann gäb's kein Hoffen, kein Verzicht, kein Hassen und kein Morden und wäre bestimmt auch dieses Gedicht nicht hingeschrieben worden. Ja, das ist von Heinz Erhardt und auch die einleitenden Zeilen waren von Heinz Erhardt. Und ja, ist ein schön reflektiertes Ich- und gleichzeitig Wir-Gedicht. Ja, macht Spaß, tatsächlich durch diesen Band zu blättern. Ich habe mir jetzt auch, muss ich zugeben, die absoluten Bonbons natürlich jetzt nach meiner Stimmung rausgesucht. Aber ich bin sehr gespannt, was du noch mitgebracht hast.
Ich habe jetzt eins mitgebracht, das greift vielleicht ganz gut oder macht auch eine Klammer zu dem, was ich eben gesagt habe, aber zu einer längeren Liebesbeziehung schon. Wenn wir uns nicht getroffen hätten, dann wäre in allen Farben fahles Grau. Die junge Eiche wäre voll mit Blättern und nicht mit dunkelgelben Spitzen. Wow. Die eilig in den tiefen Himmel klettern. In blauer Luft, September, würde ich von Ärgernissen ohne Ende sprechen, statt mich ins Gras zu legen neben dich, wenn hoch die Wolkentürme weiß zerbrechen. Ich wüsste nicht genau, was ich hier soll, in diesem langen, abgesteckten Rennen. Was wäre an einem Freitagseinkauf toll? Ah, deine Seufzer würde ich nicht kennen. Die Lebenskurve würde langsam kriechen, ganz ohne süße, wilde, steile Zacken. Jetzt kann ich Puls um Puls die Herbstluft riechen, wenn Eicheln auf der Morgenstraße klacken. Jetzt muss ich nicht mehr auf die Fehler starren, gezogen hat die Liebe mir den Neid. Du kommst, ich höre die Treppe unten knarren und gleich wird diese kleine Wohnung weit. Schön, ne?
Ja.
Das ist Dirk von Petersdorf und der wiederum unterrichtet auch als Literaturprofessor an der Universität Jena und forscht zu Schriftstellerinnen der Romantik, die von Gefühlen fasziniert waren. Ich finde, das ist ein wirklich schönes Gedicht, wodurch auch selbst Freitagseinkäufe einen Rahmen bekommen.
Ja, total. Denn auch ja gerade diese Routinen sind es ja häufig, die liebevoll gestaltet werden müssen, wenn es darum geht, langfristige Beziehungen irgendwie aufrechtzuerhalten und auch vor allem liebend zu gestalten. Und so ein bisschen Selbstliebe, die habe ich jetzt noch zum, ich würde mal sagen, jetzt langsam zum Ende dieser Folge mitgebracht.
Ja, ich würde sagen, jeder noch zwei Gedichte und dann sind
noch zwei, ich habe nur noch eins.
Du hast nur noch eins, ich habe noch zwei. Gut, okay. Dann ist ja auch egal.
Also ich lese jetzt noch eins von Elisabeth Borchers vor, das geht auch wahnsinnig schnell. Das Meer wirft seine Kronen an Land, heißt das Gedicht und das geht so. Das Meer wirft seine Kronen an Land, nimm die, die dir gefällt. Die Welt ist nah. Die Welt ist dein.
Schön.
Ja.
Total schön. Gut, die nächste Schriftstellerin, die ich noch mitgebracht habe, da werde ich jetzt den Namen auch nicht gleich sagen. Ich lese nur mal vor, was die Herausgeber schreiben. Wenn XY vor Publikum liest, liegt ein Flirren in der Luft, viel Freundlichkeit, Liebe geradezu. Aber hin und wieder kommt auch mal ein kleiner böser Witz um die Ecke. Bei der Liebe geht es ihr nicht nur um zwei, die romantisch oder erotisch miteinander verbunden sind, sondern auch um Beziehungen zu Freundinnen und Freunden, zur Familie, zu Pflanzen, Landschaften, ja sogar zu Geistern und zu den Gespinsten unserer Fantasie. Liebe ist wie ein Fächer, sagt die Autorin, und ich hoffe, die Texte sind offen genug, damit man sie sich zu eigen machen kann. Vermintes Gelände. Selbst der Essplatz in der Küche ist nicht krisensicher. Jedes Wort, jedes Lächeln, Zündschnur. Der Kaffee ist schwarz und bitter. Sie köpft das Ei. Super, oder? Ich finde das total gut.
Ja, beschreibt auf jeden Fall
die. Ich kenne diese Küchengespräche.
Ja, ja, die Stimmung, die hier auch zum Teil schon manchmal am Küchentisch geherrscht hat, denn wir müssen uns ja hier irgendwie gar keinem Aberglauben oder irgendwas hingeben. Wir sind eine ganz normale Familie und auch hier gab es durchaus Sonntage, die ja mal ein bisschen angespannter ausgefallen sind.
Mhm. Ja, und das Letzte, das liegt mir sehr am Herzen, weil das ein Musikkollege von dir ist, ein Chansonnier. Ich glaube, wenn ich die ersten Dinge lese, dann weißt du, wer das ist.
Mhm.
Ich habe erst überlegt, ob ich es vielleicht singen sollte.
Oh ja, aber versuch mal so eine Art Singsang, auf jeden Fall.
Vor meinem Fenster kann ich Bäume sehen. In mir drin, da kann ich die Chemo spüren. Die Visite kommt immer um 9:30, wenn die Ärztin sagt, ach, ich höre kaum hin. Vor meinem Fenster kann ich Vögel hören. Die Infusion tropft langsam vor sich hin. Pro Minute circa 50 Mal. Als ob sie für mich die Zeit dehnen mag. Ich träume, du und ich nackt im Baggersee, sahen die Zeit am Ufer stehen, schwammen weit raus und ich weinte vor Glück. Nie, 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 nie wieder zurück. Du und ich nackt im Baggersee, sahen die Zeit am Ufer stehen, schwammen weit raus und ich wollte vor Glück nie, 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 nie.
Komm, ja. Weiß ich tatsächlich nicht.
Das ist Tristan Brusch. Und Tristan Brusch ist mit diesem Lied, das auch tatsächlich Baggersee heißt,
ja,
im letzten Jahr von den Radio 1-Hörern zu dem, wie sagt man, zu
Chansonnier dem, des Jahres.
Ja, so dem besten Song des Jahres gewählt worden.
Oh cool, den muss ich unbedingt, also wahrscheinlich habe ich ihn irgendwann mal gehört, weil wir hören viel Radio 1 auf der Arbeit.
Und der wohnt hier in Berlin und dein Vater und ich haben ihn tatsächlich beim Radio 1, wie heißt das, Gleisdreieckparkfest gehört, weil er da eben auch aufgetreten ist. Und ich mag diese etwas melancholischen, aber auch immer mit so einem im Sinn und eigentlich auch, weil das ist ja was Tragisches, da liegt jemand und hat eine Chemo gerade, also ne, der hat irgendwie Krebs und muss jetzt Chemo behandelt werden.
Hm.
Und gleichzeitig ist aber diese schöne Erinnerung an den Baggersee und damals, als er mit seiner Liebsten dort nackt geschwommen ist.
Hm.
Dein Vater singt immer, das ist ja auch so lustig bei Liedern, wenn man die nicht ganz gut kann oder nicht ganz gut den Text kennt.
Da sind wir auch,
der singt
alle
immer
Champions.
Nacht im Baggersee, aber es ist, heißt tatsächlich nackt im Baggersee.
Ja, Nacht im Baggersee ist aber auch schön und ist ja auch dann so eine heimelige Interpretation dieses Textes.
Ja, stimmt. Da so ein hat was Intimes, ne?
Um Liebe geht, genau so. Nachts nackt baden, auf jeden Fall auch so Sommererfahrungen,
ja,
die hoffentlich viele von euch gemacht haben.
Ihr Lieben da draußen, wir hören jetzt auf. Ihr könnt, wir haben leider nur ein Heft, das wir gerne verlosen
möchten. Aber dafür das Aktuelle.
Genau, das Aktuelle übers Meer. Da sind natürlich noch mehr Gedichte drin, nämlich 13 plus 13.
Genau.
Richtig viele. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr nochmal in den Wald wollt, ich mache nochmal Werbung. Achtung, am 3. November, das ist jetzt am Sonntag, mache ich meinen letzten Waldtag für dieses Jahr. Und solltet ihr zufällig hier in Berlin sein oder in Umgebung und nicht so weit fahren müssen, dann überlegt doch, ob ihr mitkommen wollt. Eine
cool.
Kleine Mail und alles wird gut. Okay, wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
Auf jeden Fall von mir auch.
Und wir hoffen, dass wir uns wieder hören.
Ja.
Und wenn euch das gefallen hat, freuen wir uns auf Zuschriften oder ne, Instagram
immer
oder E-Mail oder so. Und ansonsten sagen wir jetzt tschüss.
Tschüssi.
Ein Podcast von Funke.